Der eine hat kein Mikro, der andere kein Internet. Ich bin gespannt, ob das hier funktioniert.
Sowas gibt es nur im Fußball. Digga, dann ist Musik und Fußball, ne, sind die beiden Sachen, auf die wir Menschheit richtig stolz sein können.
Es ändert sich nicht. Jede Woche die gleiche Scheiße. Meine Nerven werden einmal angespannter und ich weiß, das wird mir nicht besser gehen in 2 Wochen.
Wichtig ist auf dem Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Beckspin, Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
Moin und herzlich willkommen zu Wichtig ist auf dem Platz, Folge 101. Und heute mit einer Erkenntnis, die hart ist. Und auf die muss ich die Jungs erstmal vorbereiten. Mein Name ist Nico Beckspin, bei mir ist Onkel Pillow. Moin.
Servus, ich hoffe, allen geht's gut. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende und die 100. Folge gut überstanden. Hoffe, hat euch gefallen. Und ja, die Preise gehen jetzt übrigens auch zeitnah raus. Ich habe jetzt seit heute die Adressen und ist nur noch eine Frage von Tagen, solange wie die DHL nicht anfängt, wieder zu streiken oder sowas.
Ich kann mir vorstellen übrigens, dass wenn ihr in die DMs von Pillow slidet und ihm darauf hinweist, wie toll er im Anzug ausgesehen hat, kann sein, dass vielleicht noch das eine oder andere extra Geschenk rausspringt.
Hey, da gibt's ja gar nicht.
Nee, alles gut. Ich muss sagen, du sahst sehr, sehr gut aus in der letzten Folge. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ich fand schon, dass ich...
Jetzt, wo du es sagst, ich wollte es auch sagen, ja.
Ja, danke, danke. Ja. Also, ne, muss man ja auch mal betonen. Ich muss ehrlich dazu sagen, dass so ein bisschen hier die Lichtverhältnisse waren nicht die besten. Der Anzug ist so ein richtig kräftiges Blau und das frisst das Licht hier, hat das so ein bisschen gefressen. Der sieht so ein bisschen langweilig aus, aber in echt sah noch besser aus als eh schon auf Video.
Hat dich nicht entstellt, du warst auf jeden Fall eine Augenweide. Und zwar wenn du neben Peter stehst, kannst du eh nur, ne? Trotzdem immer wieder auch dieses Mal dabei. Schön, dass du dabei bist, Peter.
Was hast du gerade gesagt?
Ja, ich hab nichts gesagt, ich habe beim Satz angefangen. Wichtige Frage, die wir bei dir klären müssen, auf welchem Kontinent befindest du dich gerade? Bist du immer noch im Zeugenschutzprogramm und warum ist da immer noch kein Tageslicht bei dir?
Du, also ehrlicherweise, ich bin in Aachen und bei mir ist auch, hier ist nach 8 Uhr dunkel, eigentlich schon nach 7, ne?
Darfst du drüber reden, wo du bist?
Ja, ich sitze schräg vorm Fenster. Nächstes Mal, je nachdem, die Zeit ist ja auf unserer Seite, vielleicht haben wir in 10 Folgen Tageslicht, was hier reinscheint.
Ey, Jungs, ich bin einfach etwas gestoßen und das ist mir selber ein bisschen unangenehm, aber ich muss es mit euch teilen. Ich habe einen anderen Fußball-Podcast entdeckt.
Nein, das ist Fake News. Nein, das ist Fake News, das stimmt nicht.
Weil wir sind ja der Einzige, ne? Aber und ich habe aber auch gemerkt, okay, es ist ein bisschen was anderes, weil wir hier sind ja zwei extrem schlaue Köpfe und ich, die über Fußball reden. Und das quasi ausdiskutieren, was wir den ganzen Tag sehen. Ich bin da auf jemanden gestoßen, der macht das auf so eine ganz andere Art und Weise. Der erzählt Geschichten. Und das ist unser heutiger Gast. Und das ist der Daniel. Moin, dass du da bist.
Ja, moin, moin. Vielen lieben Dank für die Einladung. Freue mich, hier zu sein. Hallo.
Ich erzähle die Geschichte ganz kurz weiter. Ich habe viel Reisen hinter mir, bin so Zeitzonenproblematiken, Schlafproblematiken. Also habe ich irgendwann wieder angefangen, Podcasts zum Einschlafen zu hören. Und habe ich mich an ein Format erinnert, das habe ich vorhin schon erzählt, aber ich mache die Geschichte kurz mal komplett, als ich mit Arte in Marseille eine Produktion hatte und die Redaktion mir zu Recherchezwecken Sachen über Marseille und den Fußballverein zur Verfügung gestellt hat, war da ein Podcast dabei, der hieß, der Fußball-Podcast, ne? Oder wie ist der richtige Name?
Genau, Yeah Fußball-Podcast, ja.
Yeah Fußball, du musst mir auch erklären, warum das Ding so heißt, verdammt nochmal, das macht mich jedes Mal fertig. und das war eine Geschichte über die goldenen Zeiten von Olympique Marseille in den 90er Jahren mit Bernard Tapie und aller Korruption, die damals stattgefunden hat. Und ich war so geflasht davon, dass mir jemand in 15, 20 Minuten aber eine geile Anekdotengeschichte aus dem Fußball erzählt hat, dass ich mich wieder daran erinnert habe und seitdem jede Nacht damit einschlafe, mir Geschichten über Hannover 96 oder die Glasgow Rangers oder irgendwelche Fußballspieler in Afrika erzählen zu lassen, wo eine Mannschaft beide Tore verteidigen muss, weil sie sich irgendwie einer neuen getesteten FIFA-Regel erwehren muss. Und das ganze Format, wie gesagt, nimmt mich ganz schön emotional mit, weil ich es sehr liebe. Und du bist mittlerweile auch schon bei einer ganz schönen stattlichen Anzahl von Folgen, oder? Kannst du mir mal oder uns mal ein bisschen die Geschichte von deinem Format erzählen?
Ja, auf jeden Fall. Also das hat angefangen, also da müsste ich aber ein kleines bisschen ausholen für.
Wir haben Zeit, glaub mir, hier wird gequatscht. Also okay. Wir haben Zeit.
Okay, also ich habe der Podcast, den gibt's jetzt seit 2020, seit im Frühjahr. Ich glaube Februar, März habe ich angefangen, als Corona kam, mir das zu überlegen, dass ich das gerne machen wollen würde. Und das kam daher, dass ich bei einem Bremer Radiosender volontiert habe. Und da war ich eher so in den Nachrichten eingesetzt, als Nachrichtenredakteur, Sprecher, und habe mich aber auch manchmal darum gekümmert, die Gegner von Werder Bremen so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Und die Kategorie war halt so, dass man dann immer guckt, gegen wen spielt Werder, und dann musste man sich was ausdenken, warum dieser Gegner jetzt keine Chance gegen Werder hat. Und das war so die Saison 13, 14 ungefähr. Ne? Also nicht die goldenen Werder-Jahre.
Oh Gott. Harter Job.
Ja, genau. Aber das, was halt immer Bock gemacht hat, war das zu produzieren, dass es einfach cool klingt. Das hat mir irgendwie immer Spaß gemacht. Und jetzt inzwischen arbeite ich bei einer Tageszeitung. Und das hat mir einfach ein bisschen gefehlt. Und deswegen wollte ich das gerne wieder machen. Habe mir am Anfang überlegt, über was. Und da habe ich erstmal gedacht, dass ich gern so einen Sport-Podcast machen würde. Aber ich glaube, ich habe mir 10 Geschichten überlegt. Eine davon war Skispringen und 9 andere Fußball. Und dann war das dann irgendwie klar, dass es dann doch Fußball wird. Und so kam das dann einfach. Und dann habe ich einfach mal so von jetzt auf gleich einen YouTube-Kanal gestartet und habe gar nicht so groß über einen Namen nachgedacht, sondern habe einfach so als Leerzeichen quasi oder als Arbeitstitel ja Fußball eingegeben, und fand ich dann irgendwie ganz gut, und dabei ist es geblieben. Und bis heute, alle 2 Wochen, gibt's eine neue Ausgabe.
Was sind die Quellen für dich? Welche Geschichten willst du erzählen?
Also die Geschichten, die haben keinen aktuellen Aufhänger. Also es geht einfach um Geschichten, auf die ich stoße, die mir gefallen, die ich spannend finde. Und die versuche ich dann so Pi mal Daumen innerhalb von 20 Minuten zu erzählen. Das kann auch mal länger dauern. Ich hatte jetzt die vorletzte Ausgabe über die Einführung der Rückpassregel, hat knapp 50 Minuten gedauert. Es gibt auch mal welche, die dauern nur 10 Minuten, aber so roundabout 20 Minuten sind das. Und da suche ich mir halt einfach Material zusammen aus verschiedenen Quellen, verschiedene Artikeln. Aber ich habe auch immer mal Gäste im Podcast, und die dann selbst so ein kleines bisschen berichten, wie es damals gelaufen ist. Also ich hatte jetzt aktuell Richard Goitz, Rüdiger Vollborn, ich hatte aber auch den kanadischen Ersatztorwart von der WM 1986 schon mal dabei gehabt. Mario Eggimann, also da kam schon mal was zusammen, Nils Bohmhoff war schon dabei.
Ja, stimmt, die habe ich gehört, und da war ich ehrlicherweise ein kleines bisschen enttäuscht darüber, dass du bei diesen 4 Spielen, den glorreichen 4 Spielen zwischen HSV und Werder Bremen 2008, 2009, wenn das war, dass du da ein HSV und nicht meine Jubelarien über diese 4 Duelle mit in das Format mit reingenommen, weil da hätte ich dir Geschichten erzählen können drüber. Das wäre traumhaft gewesen. Aber Ich mag diese kleinen Geschichten da drin unheimlich, weil sie wirklich einmal die Fußballwelt insgesamt zeigen und du in den absurdesten Ecken auf einmal auftauchst, was ich ja vorhin schon so beschrieben habe. Trotzdem müssen wir in diesem Format einmal ganz kurz klären, ob du es überhaupt würdig bist, Teil dieses Formates zu sein, und deswegen übernimmt Peter.
Okay. Ja, schönen guten Tag auch nochmal. Willkommen von mir an der Stelle. Wir haben 3 Fragen, die stellen wir jedem Gast am Anfang der Folge. Auch um so ein bisschen einzuordnen und so einen lockeren Start hier zu ermöglichen und dann, wie Nico schon sagte, zu gucken, ob du weißt, was hier Sache ist. Die erste Frage ist, was ist für dich der größte Moment der Fußballgeschichte?
Das ist lustig, dir diese Frage zu stellen, weil du kannst im Prinzip, das war Folge 46.
Ja. Oh Gott, jetzt so auf die Schnelle, das ich jetzt gar nicht ganz genau. Also soweit ich als Fan miterlebt habe, wo ich wirklich davor saß vom Fernseher und nicht glauben konnte, was passiert, war das 7-1 von Deutschland gegen Brasilien bei der WM. Da habe ich echt groß gestaunt.
Großhain.
Genau, das würde ich am ehesten sagen. Auch so Großhain Torjubel, wie er es selbst nicht glauben konnte. Das würde es, glaube ich, für mich ganz gut zusammenfassen. Aktiv. Ich habe auch mal ein bisschen, oder ich spiele selbst auch immer noch selbst
Fußball. Warte, du gehst gerade, die zweite Frage ist, was ist denn dein größter Erfolg als Fußballer?
Achso, okay, soll ich gleich weitermachen?
Ja, mach gerne weiter. Was ist dein größter Erfolg als Fußballer? Jetzt wird es wirklich wichtig.
Okay, das war, das muss so 2012 gewesen sein, also 11 Jahre her. Da ich spiele selbst beim VfL Bückeburg in der Kreisliga, also beim VfL Bückeburg 2. Und da sind wir.
Das ist ein richtig geiler Name.
Du bist Pillow auf jeden Fall immer sympathischer, klar.
Und da hatten wir immer wieder versucht, in die Bezirksliga aufzusteigen, aber es hat einfach nicht gepasst, weil unser Trainer dann immer im Frühjahr in Norwegen Urlaub geflogen ist, und der war Spielertrainer. Und dann haben wir da immer die Punkte liegen lassen. Aber da hat er sich mal...
War wahrscheinlich auch mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz, ne?
Ja, das war unser Innenverteidiger. Ne? Der hat dann gefehlt. Okay. Und dann in der Saison hat es aber dann irgendwie, haben wir uns da durchgekämpft. Und dann gab es gegen den SC Auetal, das war unser ärgster Konkurrent in der Nachspielzeit, einen indirekten Freistoß aus 30 Metern. Und den hat dann mein Spieler auf mich abgelegt. Dann habe ich dann reingehauen. Und es waren wirklich 30 Meter. Und das Gefühl, das ich damals hatte, das war unglaublich, wirklich. Und sie dann sind wir auch aufgestiegen am Ende.
Sie haben dich wahrscheinlich an der Wurstbude eingefangen irgendwo, oder?
So ungefähr.
Welche Position hast du gespielt?
Sechser.
Okay.
Sechser Position,
ja,
auf dem Platz.
Mhm. Ja, geile Position, ja.
Mhm. Aber schöne, auch schöne Antwort. Intensiv, ne? Muss ich auch vorstellen, wir stellen die Fragen hier sonst auch ehemaligen Nationalspielern, teilweise aktuellen Profis, aktuellen Trainern. Aber ja, super Geschichte. Wir kommen zur letzten Frage, die du dir vielleicht denken kannst. Und zwar, was ist wirklich wichtig auf dem Platz?
Wichtig auf dem Platz ist für mich wirklich Leidenschaft. Das ist für mich wichtig. Was für mich wichtig ist auf dem Platz ist, wenn im Derby Schalke gegen Dortmund Henning Matriciani in der letzten Minute sich in den Ball wirft. Das ist für mich wichtig. Sowas.
Ja, ist es. Wir treten ja gerade so ein bisschen den Beweis an, dass man auch mit durchaus begrenzten spielerischen Mitteln, aber halt ganz, ganz viel von allen anderen Komponenten, unter anderem Leidenschaft, Einsatz etc. pp., halt man jetzt schon schaffen kann, 8 Spiele in Folge in der Bundesliga nicht zu verlieren. Ne? Also.
Ja, das stimmt. Ich bin jetzt auch nicht der, also Schalke finde ich in Ordnung, aber da habe ich wirklich laut gejubelt, als er sich dazwischen geworfen hat. Das war eine geile Aktion. Sowas liebe ich auf dem Platz einfach.
Offiziell approved, würde sagen, darf es hier bleiben. Wir können weitermachen. Leidenschaft ist eine Sache, die haben wir auch, wenn wir dieses Format hier machen, jetzt in über 100 Folgen. Was wir dabei auch haben, ist ein Partner. Und den dürfen wir nicht vergessen. Und jetzt kommt der Jingle vom, ich betone es, offiziellen Sprecher dieses Jingles.
EA. Sorry, ich war ein bisschen erkältet über Wochenende. Ja. Warte mal. 2-3-1. EA Sports. It's in the game.
Dankeschön. Da geht schon. Ja, gut. Kann ich mitleben. Das Lustige ist, jetzt, Daniel, dich hier in der Sendung zu haben und die Folgen im Ohr, das ist so, ich habe die ganze Zeit neue Folgen für dich, neue Episoden, die ich gerne von dir hören würde. Die wahre Geschichte hinter dem Jingle zum Beispiel. Wie Alemannia Aachen in die vierte Liga ging. Wie viele Folgen hast du schon über Schalke 04 gemacht?
Noch keine, glaube ich, bisher. Tatsächlich.
Sag mal lieber.
Ja, die Geschichte von diesem Podcast.
Da gibt es keine verrückten Geschichten wahrscheinlich.
Ich wollte gerade sagen, da gibt ja durchaus mehr als eine verrückte Geschichte, die man da erzählen könnte.
Also ich würde sagen, da gibt es, also falls du mal irgendeine über 2 Minuten Meister Schalke 04 machen möchtest, kannst du auch vom Typen was erzählen lassen, der im Stadion
4 Minuten.
4 Minuten, der dabei saß, mittendrin mit war, weil er da gearbeitet hat. Das ist Teil von diesem Format hier.
Ja, wirklich.
Ja, ich hatte das letztes Mal, vor einer Zeit hatte ich mal einen Ton von der 4-Minuten-Meisterschaft drin. Da hat mich ein Hörer über Instagram angeschrieben, dass ihn das sehr getroffen hat. Und da habe ich ihm versprochen, diese Ausgabe nie zu machen. Von daher, die wird es nicht geben.
Ach, echt?
Ja.
Ach du, ja. Muss er sich mit abfinden. Ne? Also Leben ist halt kein Ponyhof, was soll ich sagen.
Aber was, wie kommst du denn? Also hast du so eine lange Liste mittlerweile an, keine Ahnung, 100 optionalen Themen? Oder wie bist du auf die Sachen gekommen, die du da in deinen Folgen besprechen willst?
Ja, ich hatte, ich habe tatsächlich so eine ganz lange Lesezeichenliste hier mit ganz vielen Themen drin. Teilweise, was ich selbst finde, teilweise, was ich eingeschickt bekomme an Vorschlägen, und die arbeite ich dann nach und nach immer mal ab. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich mir vor einem Monat einen Plan mache, sondern ich mache eine Ausgabe und dann gucke ich wirklich, was kann ich denn jetzt in 2 Wochen machen, und dann setze ich mich da dran. Aber es ist einfach eine ganz lange Lesezeichenliste, die ich hier habe. Ich weiß nicht, wie viel hier sind, wenn ich hier durchscrolle, gerade 70, 80 Themen, würde ich sagen.
Und du, man muss ja auch mal sagen, das ist ein Leidenschaftsprojekt, ne? Also
genau.
Non-Profit, da steckt sehr viel Liebe drin. Du wirst es aber wahrscheinlich noch so lange machen, solange bis nicht mehr schockt, ne? Oder?
Ja, genau. Bisher schockt's noch auf jeden Fall.
Macht noch Bock. Hast du denn, wenn man dich jetzt zum Format befragen würde, und das ist die Frage, wird kommen, wenn das Ding immer größer und erfolgreicher wird, was sind denn so die 3 größten Folgen für dich ganz persönlich, die schönsten Geschichten? Wenn du jetzt Leuten, die den Podcast noch nicht kennen, empfehlen würdest, wenn du verstehen willst, was ich da mache und wie viel Leidenschaft von mir da drin steckt, welche 3 Folgen sollte man sich anhören?
Ich habe jetzt gar nicht so eine richtige Lieblingsfolge, aber welche Folge ich total gerne mag, ist tatsächlich die über Kanada bei der WM 1986, weil ich da eben diesen Ersatztorwart aufgetrieben habe, auch auf eine ganz skurrile Art und Weise. Der wurde halt in Berlin geboren, deswegen habe ich gehofft, dass der Deutsch spricht, der hat aber nur Englisch gesprochen, das war aber trotzdem, hat alles gut geklappt. Die Folge finde ich super. Über, wie gesagt, über Kanada bei der WM 86 und dann, wo ich super Feedback zu bekommen habe, auch ganz emotionales teilweise, ist die über Hannover 96. Da ging es darum, wie sich die Mannschaft so aus dem Tabellenkeller, also in den Abstiegskampf gerutscht ist. Dann ist Robert Enke damals gestorben, haben sie sich rausgekämpft und sind dann bis ins Europa League Viertelfinale aufgestiegen. Also diese Zeit behandelt das so ein bisschen. Aber ich mag auch irgendwie so eine bunte Folge, also ich bin 90er Jahrgang, ich bin so in dieser Randfußball-Ära aufgewachsen und deswegen habe ich da auch immer noch einen großen Softspot für und finde auch so eine Folge wie die Golfballattacke auf Oliver Kahn mit so coolen Werner Hansch-Tönen, solche Folgen gefallen mir auch sehr gut einfach dabei.
Es ist auf jeden Fall meine Empfehlung an euch, denn es ist auch wirklich, wie gesagt, mein ganz persönlicher Einschlafmoment ist auch falsch formuliert, weil ich bin gerade wieder dabei, ich habe die Liste auf und ich sehe, welche ganzen Folgen als abgespielt dargestellt werden und muss jetzt kurz mal die alle wieder antippen, weil ich halt eingepennt bin und sie alle durchgelaufen sind, ja, damit ich wieder zu der komme, die ich hören will. Und du kannst zeitlos dir diese, wie viel gibt's jetzt, 100 Folgen oder so, kannst du dir auf jeden Fall zeitlos anhören. Ist immer wieder was drin und auch genügend Anekdoten, die den Fußball so spannend machen und ich glaube damit auch das Format so tragen und auch im Zweifel ein bisschen zeitloser machen und für alle, die da dranbleiben wollen, auch Bock drauf haben. Rekorde sind natürlich auch Thema dabei. So ein Rekord haben wir als Team der Woche heute, denn ich bin ja nun Hamburger und ich würde gern viel mehr über den FC St. Pauli hier reden. Kann ich nicht, da müssen sie schon 8-mal in Folge gewinnen. Dann darf ich es zum Team der Woche küren und dann müssen wir drüber reden. Pillow, hast du mitgekriegt, was in der zweiten Liga stattgefunden hat?
Ja, bedingt. Also, dass St. Pauli jetzt oder ja doch 8 Spiele in Folge gewonnen hat und der neue, in Anführungsstrichen, Trainer, also Trainer, der jetzt seit 8 Spielen da ist, halt seine ersten 8 Spiele gewonnen hat, damit hat er einen Rekord. Rekord eingestellt, nicht gebrochen, eingestellt. Gibt noch 2 weitere Trainer, die zu Beginn ihrer Zweitligatätigkeit mit einem Verein die ersten 8 Spiele in Folge gewonnen haben. Den einen kenne ich nicht und den anderen habe ich noch nie gehört. Aber die gibt's definitiv. Und ja, jetzt ist man in St. Pauli und ich erinnere mich, jetzt korrigiere mich, wenn ich was grob Falsches sage, aber ich erinnere mich, wie ich letztes Jahr zu Beginn der neuen Saison aus sentimentalen Gründen noch ein bisschen mehr ein Auge auf der zweiten Liga hatte und da war Pauli irgendwo dann eher im letzten Tabellendrittel angesiedelt, ne? Und jetzt ist man in der Tat auf Platz 5 angekommen. Wie viel ist es noch zum dritten? Und Folgefrage, ist auf Platz 3 zufällig HSV?
Ja und ja, nee, aber es sind die Geschichte ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Von meiner Seite kurz zusammengefasst, also St. Pauli auf jeden Fall in die Sommerpause oder aus der Sommerpause heraus maximal mittelmäßig gestartet und auch viele Probleme gehabt, auch intern offensichtlich, der Kader riesengroß aufgebläht, dann irgendwann sich von Timo Schulz als Trainer getrennt, dann der Co-Trainer übernommen und seitdem gewinnen sie jedes Spiel. Der Kader ist nicht minder aufgebläht, aber sie haben halt eine Startformation gefunden, auch von der Aufstellung selber ist gar nicht so viel verändert worden, aber irgendwas hat stattgefunden. Und doppeltes Argument für mich, einfach sie auch mal hier ranzunehmen, ist, wie die diesen SV Sandhausen jetzt am Wochenende, das habe ich mir angeguckt in der Konferenz, wie die Volley genommen haben. Die sind zwar Letzter in der zweiten Liga, aber trotzdem ist Sandhausen eine der unangenehmsten Mannschaften, die du da über Jahre mal spielen konntest mit Diekmeier und Co. Die haben die wie so eine Spitzenmannschaft auseinanderfiletiert. Sie sind aber von der Spitze halt weit entfernt. Nur, lange Rede und dann kurz, und genau dieser dritte Platz ist aufgrund der typischen Krise im Frühjahr im Moment der Hamburger Sportverein. Es sind, glaube ich, 8 Punkte, korrigiert mich, und in 4 Spielen am 21. April ist Derby. Ja? Das heißt, rein rechnerisch bist du dann nah rangerückt.
Genau, ja. Also ist ja,
Radio, das sind doch Geschichten,
ist ja safe, dass das so kommt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe es genau gesehen wie Pillow, dass ich erst nicht genau wusste, oder Pauli weiter unten verordnet hatte und dann durch die Serie sind sie weit oben rangekommen. Und eigentlich kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt noch was wird, auch wenn sie Fünfter sind, aber es ist halt der HSV auf Platz 3. Und
schreibt es eigentlich schon von selbst. Faktor, ja. Wer ist Vierter? Sorry, wer ist Vierter?
Düsseldorf.
Das wird
noch ein Punkt mehr als Pauli.
Und wir beide als erfahrene Zweitliga-Holding, der zweite ist Heidenheim. Der FC ist wieder im Rennen. Die spielen fleißig mit und dieses Jahr sind sie näher denn je, glaube ich, wieder an den Aufstiegsrängen. Und wenn der HSV es nicht direkt schafft, sondern in die Relegation muss, dann liegt es an Heidenheim. Ist auf jeden Fall.
Und wenn der HSV in die Relegation muss, ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht mittlerweile gar nicht mehr so klein, dass da ein anderer Verein im Blau-Weiß wartet, ne? Und dann gibt links und rechts was auf die Schenkel, sagen wir mal so.
Kommen wir später zu. Zurück zum FC St. Pauli. Mal so die Frage offen in die Runde gestellt. So, was glaubt ihr, wie lange kann so eine Serie halten?
Du, wie viele waren das bei uns in der Rückrunde? 7 oder 8 Spiele, ne? Wir haben nicht alle gewonnen, sondern gegen euch haben wir einen gezogen gekriegt, aber haben aus den letzten 8 Spielen 7 gewonnen und sind, machen wir uns nichts vor, eigentlich maßgeblich nur deswegen dann aufgestiegen und sogar Meister geworden in der zweiten Liga. Du, wie lange kann so eine Serie halten? Lange.
Werder Bremen ähnliches, damals 10 oder 11, mit einer Niederlage zwischendrin, ja. Aber auch gewonnen.
Zeitpunkt halt, ne?
Ja, ja, genau. Dadurch haben wir uns von Platz 9 wieder hochgeholt und ich glaube ein paar Wochen früher als St. Pauli jetzt, aber der Abstand war auch ein bisschen knapper. Daniel, würdest du dem FC St. Pauli Chancen zurechnen, dann doch noch diese Lücke zu schließen, inklusive diesem wunderbaren Derby in 4 Wochen?
Na, wenn es, würde ich zutrauen, weil es halt der HSV ist, der da steht. Aber ansonsten, ich weiß auch nicht, wie lange die Serie so gehen kann. Also jetzt kommt Hannover, habe ich gerade mal hier gesehen, dann Regensburg und dann kommt schon Heidenheim. Also wenn die Serie da weiter besteht, dann traue ich das St. Pauli auf jeden Fall zu, dann auch die gegen den HSV weiterzuführen und dann noch weiter oben dann noch einzugreifen, was die ersten 3 Plätze oder zumindest mal den Relegationsrang eingeht.
Es ist auf jeden Fall eine lustige Geschichte und ich habe jetzt ein paar Spiele von denen auch, also von diesen Siegen auch gesehen, die Dynamik, die da drin steckt. Ich habe mir diesen kompletten Zweitliga-Konferenz am Wochenende angeguckt und dann doch dieses extrem mittelmäßige Niveau in dieser Liga gesehen. Es macht im Moment Spaß. Und das Lustige, die Anekdote an der ist, dass wahrscheinlich vor Saisonbeginn niemand gedacht hätte, dass mit Hürzeler am Ende ein Trainer diesen Rekord für den FC St. Pauli aufstellt. Also da hätte auch bei St. Pauli keiner mitgerechnet. Und er ist jetzt in einer, wie du schon selber gesagt hast, in einer Ära mit 2 anderen Namen, die ich auch nicht drauf habe. Peter, hast du die drauf?
Nee, ich versuche es auch ganz schnell rauszufinden, aber mir fallen nicht richtig den Keyword sein.
Die da Piepenhauer und irgendwie der andere war auch so ein, also scheint schon weiter her zu sein.
Ja. Es ist auf jeden Fall spannend. Lass uns mal ein bisschen abwarten und überraschen. Es war auch ein kleiner
Aufruf. Ah ja, Jürgen Wähling und Hans-Dieter Tippenhauser.
Ja, siehst du.
Tippenhauser.
Ja, Tippenhauser. Einmal mit Bielefeld, einmal mit Hannover 96.
Krass. Der hat doppelt gemacht. Oder der eine mit und der andere mit.
Nee, entsprechend. Also hier steht, ich beziehe mich hier auf den Kicker-Artikel, nur Jürgen Wähling hatte 86 mit Hannover 96 die ersten 8 Spiele gewonnen. Und Hans-Dieter Tippenhauser, 79 mit Arminia Bielefeld.
Ah, die Tippenhauser.
Zweite Liga.
Wortspiele, sofort ist Pillow am Start. Ich bin gespannt, wie du beim zweiten beim zweiten Thema einsteigst, denn mit Fabian Hürzeler haben wir ja einen Typ der Woche, der aber das Team der Woche durch die Gegend führt. Der Typ der Woche hatte Pfeife in der Hand. So. Pillow, willst du uns mal abholen?
Oh, ja, große Thema, ne? Heute auch schon wiederum fortgeführt durch ein Interview von Manuel Gräfe in der Zeitung mit den 4 Buchstaben. Aber eins nach dem anderen. Sonntag 17:30, nicht die letzte Anschlusszeit des Tages, ja, traurigerweise. Bayern gegen Bayer. Bayern führt planmäßig, sage ich jedes Mal, relativ früh in der ersten oder in der Mitte der ersten Halbzeit 1-0. Und dann gibt's in der zweiten Halbzeit 2 Elfmeterentscheidungen nennen wir es mal 2 Strafraumentscheidungen im 16-Meter-Raum der Bayern, also Münchner. die beide zunächst vom Schiedsrichter als nicht faul erkannt werden. Die erste Situation sogar als Schwalbe und Gelb. So. Beide Male heißt der Leverkusener Spieler Adli, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Beim ersten Mal gestikuliert er noch wild und schreit, beim zweiten Mal lacht er schon nur noch und macht so eine Handgeste mit, hier, guck nochmal die Videoaufnahmen, dann ne, kennen wir jetzt schon von dir. Und in beiden Fällen wird der Schiedsrichter rausgeschickt zum Monitor und entscheidet dann in beiden Fällen richtigerweise aus meiner Sicht auf Elfmeter. So, grundsätzlich, das ist das, was passiert ist. Und Leverkusen macht beide Dinger rein und gewinnt das Spiel 2-1, was dann auch nochmal was mit dem Meisterschaftskampf macht, aber es ist gerade nicht das Thema. Und daraufhin fühlt sich dann Ex-Schiedsrichter Legende oder Ikone oder also, und da meine ich jetzt gerade gar nicht sarkastisch oder so, ne, einer der sehr guten oder besten Schiedsrichter, die wir in den letzten 10, 20 Jahren hatten, Manuel Gräfe, sieht sich motiviert und dazu berufen, einen Tweet bei Twitter abzusetzen, in dem er sinngemäß die wie formuliere ich es denn jetzt? Oder Peter, hast du den Tweet gerade eventuell zur Hand, bevor ich jetzt irgendwie ja, falsch wiedergebe?
Ich gebe dir eine Sekunde.
Das wäre ganz gut. Er blockiert sich auf jeden Fall.
Warte mal, du suchst ja wahrscheinlich einen ganz bestimmten, ne? Obwohl der gute Mann, der twittert gar nicht so viel. Okay, ihr schreibt, Bundesliga, nur Zusammenfassung gesehen. Aber es fällt auf, dass weiter bei Hand, Foul und VR jeder Schiedsrichter macht, wie er meint. Erfahrene Kräfte liegen meist richtig, wie Willenborg heute ohne VR viermal. Jetzt meinst du nicht, ne?
Nee, den meine ich nicht.
Hier, warte mal. Ich habe ihn. Auf das Spiel bezogen, Bayern. Wenn man die persönliche Fehlentwicklung des letzten Jahrzehnts beispielhaft verdeutlichen will, dann, dass solche Schiedsrichter bis zur höchsten Gruppe der UEFA vom DFB, von Krug, Fandel und Fröhlich protegiert werden, aber die Leistung es nie begründeten.
Was meinst Hops. Du? Ja, genau den meine ich. Und dann wissen wir jetzt heute um montagsabends um, weiß ich nicht, 21 Uhr roundabout, wissen wir, dass er sich einen Tag später in eine Bildzeitung hinstellt oder vielleicht noch am selben Abend und dann heute abgedruckt wurde oder sonst was und behauptet, naja, ich bin ja nicht den Schiedsrichter persönlich angegangen, hier wie hieß er nochmal, Sören Siedel, Striegel oder irgendwie so.
Stieler.
Nochmal?
Stieler, Tobias Stieler.
Stieler, genau, Tobias Stieler, genau, Sören ist ein anderer. Naja, und geht und stellt sich hin und sagt, naja, das war ja kein Angriff auf den Schiedsrichter des Spiels Bayern gegen Bayer, sondern ein Fingerzeig auf die grundsätzliche Entwicklung der Qualität der Schiedsrichter in Deutschland. Dann zählt er in diesem Artikel des Weiteren, stellt er die These auf, dass die alte Garde dann deutlich besser unterwegs ist als die jungen Schiedsrichter, die hinterherkommen. Für die alte Garde oder die alten Hasen, so nennt er sie, glaube ich, führt da Dennis Aitekin an und noch zwei andere, wo Patrick Ittrich nicht dabei ist. Ich weiß nicht, ob er Patrick Ittrich zur alten Garde oder zu den alten Hasen oder zu der jüngeren Generation zählt. Fand ich auf jeden Fall bemerkenswert. Also schon die erste persönliche Note, die ich da reinbringen würde, dass er bei den guten Bundesliga-Schiedsrichtern Ittrich da nicht aufzählt, auch wenn er sicherlich mal die ein oder andere Ansicht hat, die ein bisschen in Anführungsstrichen radikal ist. Aber ja, das ist das, was im Großen und Ganzen passiert ist. So, und jetzt Frage zurückgespielt, lieber Herr Beckspin, soll ich jetzt auch noch meinen persönlichen Senf dazugeben oder soll ich erstmal höflicherweise, da wir Gäste haben, würde ich erstmal Daniel, was sagst du dazu?
Genau, Daniel, was sagst du?
Zu der Aktion an sich erstmal?
Ja.
Fühl dich frei, hau raus. Ich musste, ich habe das in der Zusammenfassung gesehen und für mich sah der erste Elfmeter, da wird ihm ja hinten so in die Hacke getreten, sah für mich auch nach Schwalbe aus. Dann der Videobeweis hat es ja klar gezeigt, dass es dann doch anders war. Und ich musste schon beim ersten Mal so lachen, wie Tobias Stieler da so verschmitzt lächelnd auf ihn zugekommen ist und sich entschuldigt hat. Und dann, ich wusste ja schon genau, was dann passiert ist, dass es zweimal diese Fehlentscheidung gegeben hat. Und als er dann beim zweiten Mal wieder rausgegangen ist und dann wieder so lächelnd zurückkommen musste, war bestimmt auch kein schöner Moment für ihn. Auch ganz schön, dass die Leverkusen-Fans vorher noch ein riesiges Banner hatten, in dem sie nochmal den Videobeweis scharf kritisiert haben vor dem Spiel und das dann eingerollt haben, ganz schnell. Nicht deswegen, aber es wurde halt dann eingerollt.
Läuft zum Elfmeter an und es gibt dieses Foto, läuft zum Elfmeter an und dann Videobeweis abschaffen.
Ja.
Wenn wir von einer Parallelwelt sprechen würden, wo es keinen Videobeweis gegeben hätte, dann wäre Adli mit Gelb-Rot vom Platz geflogen und Bayern München hätte 1-0 gewonnen.
Ja, ja, der Tabellenführer wäre ein anderer, ja.
Das stimmt. Und ansonsten Manuel Gräfer auf Twitter, das lohnt sich auf jeden Fall mal, der lässt da Woche für Woche einiges raus und hält auch nichts zurück. Ob er jetzt da so die ganzen älteren Leute ein bisschen über die Jüngeren stellt, ich weiß nicht ganz genau. Ich habe das Gefühl, dass wir früher bessere Schiedsrichter einfach hatten, die auch mal größere Spiele gepfiffen hatten und dabei bessere Leistungen gezeigt haben. Da habe ich aber zu wenig Einblick, um das da wirklich beurteilen zu können. Also junge Schiedsrichter wie Patrick Ittrich finde ich auch wirklich gut. Aytekin ist natürlich auch ein toller Schiedsrichter. Vielleicht ist das bei den Schiedsrichtern auch einfach so, dass es mit dem Alter ein bisschen kommt, dass man da eine bessere Autorität hat, eine bessere Gelassenheit, eine bessere Erfahrung in der Spielleitung. Weiß ich nicht genau.
Ja. Du, die Wahrheit ist aber auch, dass Dennis Aytekin erstmal jahrelang Saison für Saison zum schlechtesten Bundesliga-Schiedsrichter gewählt wurde, ne, bevor er dann irgendwann den Sprung gemacht hat und heute als einer der Besten in der Bundesliga wahrgenommen wird. Ne, das ist auch Teil der Wahrheit.
Ja, und genau,
das vielleicht so ein bisschen bestätigt, was, ne, den Reifeprozess, den du gerade angesprochen hast, vielleicht so ein bisschen bestätigt.
Und genau da wollte ich auch drauf hinaus. Das ist ja auch so ein bisschen der Kritikpunkt von Gräfe, da dieses Durchschleusen, im Zweifel mit Tempo und allem drum und dran. Unser lieber Freund des Formates, Patrick Ittrich, hat gerade am Wochenende Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96 gepfiffen. Und da ging es ganz schön heiß her. Und der Sky-Kommentator hat echt ausdrücklich die überaus hervorragende Leistung vom besten Mann auf dem Platz gelobt. Und das war der Schiedsrichter. Das heißt jetzt nicht, dass er deshalb nächste Woche das WM-Finale pfeifen soll, aber das ist schon, glaube ich, auch gerade in dieser hitzigen heutigen Zeit mit Erfahrung geht. So, das ist nun beim Schiedsrichtertum genauso, weil das auch immer, glaube ich, wilder angeht, was die Respektebene auf dem Platz mit einem drum und dran für so einen Schiedsrichter bedeutet. Die Situation selber von Tobias Stieler ist ja insofern aber auch recht absurd, weil sie im Prinzip allen Seiten recht gibt. Denn die Kritik, die du daran äußerst, ist irgendwie so am Videobeweis selber zeigt in dieser Situation, nee, guck mal, ohne den Videobeweis hätten wir eine Fehlentscheidung gehabt. Also Videobeweis super. Nächste Ebene ist so ein kleines bisschen Schiedsrichter und fehlende Kommunikation. Ganz im Gegenteil, er hat sich öffentlich hingestellt und auch sofort auf dem Platz immer groß entschuldigt und Handschlag und sowas alles und hat sich direkt in die Kommunikation mit dem Spieler begeben, um damit dann auch seinen Fehler einzugestehen. Und dritte Ebene, Manuel Gräfe, Kritik an der schlechten Qualität der Schiedsrichter, auch offensichtlich, weil, also ich finde nämlich gerade bei dem erstes Bild finde ich auch, sieht nach Schwalbe aus, dann sagt aber Adli, die ganze guckt auf meinem Schuh und du siehst sofort eigentlich im Bild, der hat einfach seinen Schuh nicht mehr an. Den ziehst du bei der Schwalbe nicht aus. Also auch der Kritik an der schlechten Schiedsrichterleistung, alles auch vollkommen berechtigt und alles so in einem Spiel gepaart, alle Seiten haben recht, das fand ich ziemlich absurd.
Ja, das kannst du aber ketzerisch auch sagen, wenn der Schiri nicht Matsche auf Augen hat, dann brauchst du nach wie vor keinen Videoschiedsrichter, ne? Also könnte ich es bewusst ketzerisch behaupten, aber ja, ich sehe in dem ganzen Thema halt zwei Komponenten, ne? Zum einen das Inhaltliche und ja, stimme ich euch zu, erste Situation sah mir auch mehr eher nach einer Schwalbe aus, ne? Zweite war dann schon relativ deutlich, ne? Der haut den Vollwächter am 16er aus der Luft, so, also mit Verlaub, aber das darfst du dann als Bundesliga-Schiedsrichter, glaube ich, schon sehen. Das zum Inhaltlichen und wie er dann gemanagt hat, ich habe das Spiel nicht live gesehen, will ich gar nichts zu sagen, wurde korrigiert und am Ende ist keinem was passiert. Ich finde es aber auch, wenn Manuel Gräfe, und da will ich ihm gar nicht widersprechen, hatte nämlich 14 Mal besseres Auge für als ich, will ich da auch inhaltlich mit dem, was er da gesagt hat, gar nicht widersprechen. Das weiß er besser als ich. Allerdings, sich jetzt heute hinzustellen und zu sagen, naja, das war ja nicht auf den Schiedsrichter des gestrigen Spiels explizit bezogen, sondern auf Allgemeinsituationen. Also da weiß er A selber, was das für eine Wirkung hat, wenn er so einen Tweet raussetzt. Und natürlich hat er auch da mit den Schiedsrichtern nach dem Spiel gemeint. Und dann sind wir wieder in Deutschland angekommen, dass an allen Ecken und Enden mehr Respekt und Akzeptanz für die Schiedsrichter gefordert wird. Und dann kommt mal da eben der alte Gräfe, der seit ein paar Jahren nicht mehr dabei ist, stellt sich da auf Twitter hin und macht den richtig zum Hund, den Schiri, der da jetzt mal zwei Fehler gemacht hat und so. Ne? Und naja, fand ich ehrlich gesagt nochmal, auch wenn es vielleicht inhaltlich stimmt, und er hat ja auch in dem Bildartikel heute nochmal angefügt, das ist auch eine ganz interessante Info, dass die UEFA vor nicht allzu langer Zeit wohl mal auf den Deutschen Schiedsrichterverbund zugegangen ist und, ich formuliere es jetzt mal salopp, angemerkt hat, dass das deutsche Schiedsrichtermaterial oder die Leistung der deutschen Schiedsrichter auf internationaler Ebene nicht mehr das sind, was sie mal waren, ne? Und da gab es dann auch irgendwie so ein Krisenkongress oder so, hieß es dann in der Bild-Zeitung zu, hier mit Michael Fröhlich und wie sie alle heißen, die Granden, die da heute auf dem Deutschen Schiedsrichterbund draufsetzen. Aber nichtsdestotrotz finde ich persönlich halt schwierig, so einen Tweet so kurz nach dem Spiel so bezogen auf eine Person abzusetzen. So. Und dann aber halt im gleichen Atemzug mehr Respekt und Akzeptanz für die Schiedsrichter fordern. Das ist halt ein Widerspruch in sich und dann brauchen sie nicht wundern, so was kommt von so was. So das, ist das Leben halt. Ist kein Ponyhof.
Das ist was Persönliches, definitiv. Und da hat sich jemand dann auch, glaube ich, dazu berufen gefühlt, einmal komplett quasi wie der Bundestrainer der Schiedsrichter seine Meinung dazu zu sagen. Er darf das sicherlich ein bisschen eher, weil er auch ein bisschen Erfahrung dran hat. Das darf Lothar Matthäus auch über die Nationalmannschaft. Und trotzdem ist es das, worüber
wir. Wer sonst, wenn nicht Lothar, ja?
Ja, genau. Das ist aber das, worüber wir jetzt ein bisschen diskutieren müssen. Das ist unser Moment der Woche, die Verkündung des DFB-Kaders. Daniel, was hat die Nominierung bei dir ausgelöst?
Nicht so viel, weil die Nationalmannschaft bei mir nicht mehr so super viel auslöst wie früher noch. Aber ich finde es auf jeden Fall dann doch interessant, wie viele Spieler dabei waren, die ich jetzt auch nicht so super gut kenne und die halt auch zum ersten Mal da sind. Also Kevin Schade zum Beispiel, der ehemalige Freiburger, ist ein richtig geiler Kicker. Freut mich, dass er dabei ist, auch wenn er jetzt ja bei seinem Verein anscheinend nicht so viel spielt. Und ansonsten, Marius Wolf hat mich ziemlich überrascht, genauso wie Malik Tiaf oder auch Amel Bella Kotschap. Von daher war ich schon überrascht, um da erstmal zu antworten, aber was mich so ein bisschen verwundert ist, so seit der WM 2018, finde ich zumindest, hat die deutsche Nationalmannschaft jetzt nicht mehr so eine richtige Stammformation. Wie man sie zum Beispiel 2014 gekannt hat. Also so, da hat man so 2, 3, vielleicht auch 4 Spieler, die halt immer irgendwie spielen, aber so was feste Positionen angeht oder auch mal so das Thema Eingespieltheit, gibt es meiner Meinung nach seit der WM 2018, seit dem Ausscheiden jetzt nicht mehr so eine richtige Stammelf. Und diese Nominierung, die es jetzt gab, die macht bei mir auch oder schafft bei mir auch nicht den Eindruck, dass das irgendwie bis zur Europameisterschaft zu Hause wirklich großartig geändert werden kann, weil das ist jetzt ja wieder ein ziemlich bunter Mix an vielen neuen.
Peter,
ja,
kannst du
Ja, ich würde ganz kurz einmal einhaken, auch wenn es mit dem eigentlichen Thema, über das wir gerade sprechen, nur Artverwandt zu tun hat. Du hast ganz zu Beginn gerade deines Statements, nenne ich es jetzt mal, gesagt, das holt dich heute alles nicht mehr so ab mit der Nationalmannschaft wie damals noch. Und da und unterschreibe ich dir, ist bei mir auch so, ne? Warum machst du das fest? Woran liegt das?
Ich finde, die Nationalmannschaft ist jetzt ja auch kein Hot Take, den ich hier raushaue. Das ist so ein Produkt für mich einfach ziemlich geworden. Und sie fühlt sich nicht mehr so so groß an, und ich habe nicht mehr so das Gefühl, dass es wirklich was richtig Besonderes ist, wenn die Nationalmannschaft auftritt, einfach weil sie nicht mehr so nahbar ist wie früher. Sei es jetzt davon, welche Spieler da spielen, als auch so vom Verhalten. Ich kann mir jetzt nicht so richtig vorstellen, dass man sich mit einem Großteil der Spieler da wirklich jetzt mal ernsthaft irgendwie unterhalten könnte oder sowas oder man sich mal ein bisschen austauscht. Ich fand, ohne jetzt sagen zu wollen, früher war das anders oder früher war das besser, aber ich habe halt das Gefühl, dass es einfach so eine künstliche Generation von Spielern ist, um das mal so auszudrücken, und die da halt einfach jetzt in diesem künstlichen Konstrukt Nationalmannschaft sind und das halt auch nicht so richtig aufgeweicht bekommen. Ich meine, da gab es ja mal diese Aktion vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, da standen sie da alle vor einem Spiel, ich weiß auch nicht mehr, welches Spiel das war, aber da hatten sie auf ihren Trikots Human Rights stehen. Jeder hatte einen Buchstaben. Da haben sie sich so ein bisschen positioniert und ich glaube, einen Tag später hat der DFB da halt so ein Werbevideo rausgehauen, so ein Marketingvideo und das, das ist einfach. Das ist für mich nicht wirklich echt, was da passiert. Und dadurch hat mich die Nationalmannschaft da ziemlich verloren die letzten Jahre. Einfach.
Ja, jetzt unpopuläre Meinung. Also ich gebe dir mit allem recht, was du sagst. Unpopuläre Meinung meinerseits. Wären wir letztes Jahr in Katar Weltmeister geworden mit Hurra-Fußball, würden wir alle drauf scheißen. Also ich glaube nämlich, dass bei allem, was du gerade gesagt hast, und ich dir absolut zustimme und dir recht gebe. Ich glaube aber auch, dass diese Typen und diese Nahbarkeit, die ne, so eine Nationalmannschaft irgendwie in der Vergangenheit mal ausgemacht hat, dass die nicht nur in Deutschland abhandengekommen ist, sondern in anderen Ländern auch. Da wachsen einfach andere Menschen und andere Spielertypen und andere Charaktere an in der neuen Generation als noch vor 10, 20 Jahren. Und das ist kein deutsches Thema, das ist ein Generationenthema Europa oder weltweit. Aber ich glaube halt trotzdem, dass wenn die weiterhin geilen Fußball spielen würden und auf dem Platz richtig Alarm machen würden und erfolgreich wären, ich glaube, dann wäre das Thema alles gar nicht so hoch. Aber nur meine persönliche Note dazu. Okay, zurück zum eigentlichen Thema. Mich interessiert halt immer nur die Sicht auf die Dinge von möglich. Weil ich empfinde es ja genauso, ne? Also für mich ist auch, Digga, ich habe die Nominierung 2 Tage später gesehen. Kam Donnerstag raus, Samstags irgendwie ich so durch Zufall und habe ich schon den Lodder meckern gehört. So, also dadurch bin ich eigentlich darauf aufmerksam geworden. Nicht, dass der Hansi die bekannt gegeben hat, sondern dass der Lodder gemeckert hat.
Wir müssen aber noch ganz kurz ein kleines bisschen reinholen, warum hier eigentlich so viel Gemeckere ist. Und dazu haben wir ja Peter. Kannst du mal ein paar Namen raushauen der Nominierten, an denen sich auch so jemand wie Lodder Matthäus gestört hat?
Ja klar, ich habe es auswendig gelernt.
Sehr gut, das mag ich. Du bist ja auch jemand, genau. Wenn der Kader kommt, du dir sofort da Karteikärtchen machst, ne?
Ja, für diese Momente, genau, für diese 30 Sekunden. Also im Tor, Bernd Leno, Marc-André ter Stegen, Kevin Trapp, ich würde sagen, das ist alles indiskutabel. In der Abwehr nehmen wir dieses Mal mit für die Spiele gegen Peru und Belgien. Ginter, Christian Günther, Thilo Kehrer, David Raum, ja gut, Schlotterbeck, Malek, wie spreche ich ihn aus?
Malek Ciao.
Ciao, ja.
So wie Ciao Bella.
Ja, perfekt. Joscha Fangenoman und Marius Wolf.
Ja. Da sind schon wirklich ein, zwei Namen dabei, die so ein bisschen schwierig sind. Wenn du rein aufgrund von herausragenden Leistungen aufstellen wollen würdest.
Ja, und vor allem, du siehst dann hier eben auch, ich bin gerade auch einfach auf der dfb.de-Seite und siehst dann eben die Spiele und Tore. Und da hast du auf jeden Fall, so gerade von den genannten, haben 3 noch keins von beiden, ne? Also die letzten 3 genannten haben alle noch kein Spiel bisher gemacht. Das gleiche gilt dann auch im Mittelfeld bzw. Sturm für Mergen Berisha. Gut, Emre Can nicht, Füllkrug nicht, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Mario Götze, Kai Havertz, Joshua Kimmich, Felix Nemcha, Kevin Schade, Timo Werner und Florian Würz. Ja, da haben wir nur 3 Spieler, also die bisher noch keine Einsätze hatten.
Ja, ich stehe da auch wieder so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ne? Also ja, also nach reinem Leistungsprinzip ist der Kader mit Sicherheit nicht entstanden. Ne? So, also ich glaube, da sind wir wahrscheinlich alle einer Meinung, dass so ein Bundestrainer nach so einem erfolglosen Turnier zum wiederholten Male, dann jetzt die knappe Zeit bis zum nächsten Sommer nutzen will, um dann bei der Heim-EM irgendwie was Besseres auf die Beine zu stellen als jetzt. Ich glaube, das ist halt auch ganz normal. Ne? Von daher wundert mich das nicht, dass der Kader anders aussieht als vielleicht noch zur Nominierung der vergangenen Weltmeisterschaft. Obwohl mich der ein oder andere Name auch so ein bisschen irritiert, ne? Machen wir uns nichts vor. Aber ich glaube, dass das Geschrei, was gerade irgendwie, ob jetzt von Lodder, den haben wir jetzt hier nur plakativ oder beispielhaft aufgeführt, ne? Also das Echo in Social Media war ja genauso groß und da habe ich Kommentare gelesen, ja, da wundern die sich, warum wir uns nicht mit der Nationalmannschaft identifizieren und. Weiß ich nicht, wird mir gerade alles ein bisschen heißer gekocht, als er gegessen wird, ne? Soll er mal ein bisschen rumexperimentieren, das ist ein gutes Recht als Bundestrainer. Braucht sich ja auch keiner einbilden, dass mit der Ausnahme der Personalie Thomas Müller, aber auch das wurde ja anscheinend sehr gut kommuniziert, was ja eine der bekannten Stärken von Hansi Flick ist, ne? Also auch seine Spieler, die vielleicht im Zweifelsfall einmal mehr getätschelt werden müssen, die da auch hingehend abzuholen und gut mit denen zu kommunizieren, dass da jetzt keiner irgendwie angepisst ist oder so. Ich denke, dass sich dann im Rahmen der nächsten Länderspielpausen dann ein viel valideres Bild von so einem EM-Kader für die Heim-EM ergeben wird und von daher, lass hier noch mal ein bisschen rumexperimentieren. Also genau. Ne, scheinen ja auch alle immer die Testspiele und die Euroleague die Nations League hat interessiert. Ich weiß gar nicht, was jetzt da ist. Das Testspiel, ist das Nations League? Was ist das? Keine Ahnung.
Testspiel.
Siehst du. Selbst wenn es die Nations League wäre, da schreien sie auch immer alle, das interessiert keiner, dann kann er da auch ein paar Spieler testen, die keinen interessieren. Ne? Von daher, aus meiner Sicht wird ein bisschen viel zu heiß gekocht, als es gegessen wird.
Aber Daniel, Findest du, dass Leute wie Wannemann, Nemscher oder Schade ohne Stammplatz im Club das den Adler auf der Brust tragen dürften?
Nee, da widerspreche ich mir auch dann selbst immer mal so ein kleines bisschen. Ich finde einfach, dass Kevin Schade finde ich wirklich super und finde toll, dass er diese Chance mal bekommt. Aber das ist jetzt auf jeden Fall nicht aussagekräftig, was die Leistungen angeht. Würde ich mal sagen, so der generelle Kader. Das ist jetzt ja auch, wie ihr gesagt habt, echt ganz, ganz cool, die dann mal zu testen und denen mal eine Chance zu geben. Gerade dann so, es sind ja eigentlich auch Testspiele, ne? Das ist ja auch dafür da, wie es der Name schon sagt. Von daher kann ich das auch alles nachvollziehen. Mich, wie ich es eben gesagt habe, stört halt, genau wie Mergin Berisha, dass der mal eine Chance bekommt, finde ich auch total, total gut. Was mich einfach nur so dabei stört, ist, dass ich jetzt halt irgendwie jetzt schon lange so eine, wie ich es eben schon gesagt habe, so ein großes Gerüst oder mal so eine Stammformation irgendwie vermisse.
Ja, das ist, glaube ich, auch das eigentliche Problem. Aber sie können theoretisch 6 Neuzugänge starten, werden sie bestimmt nicht. Aber es ist genau das, was Pillow schon gesagt hat, finde ich nämlich auch. Einfach eine Möglichkeit, mal ein bisschen was auszuprobieren. Und Hansi Flick ist jetzt nicht auf dem Kritikniveau von Betty Fuchs in den letzten, in seiner Amtszeit bisher gewesen, wo ja egal, was der gemacht hat, er für alles kritisiert wurde. Sondern der hat ja noch, der hat noch ein bisschen Vita. Trotzdem interessant, mit was für einem Gegenwind er jetzt schon arbeiten musste bei dieser Nominierung. Ich bin mir aber ziemlich sicher, wir werden da noch ein heißes Jahr haben. Denn wenn er nicht die Europameisterschaft gewinnt oder mindestens das Halbfinale erreicht, dann wird es auch für ihn eng, glaube ich. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich rege übrigens an, in dem Kontext ein Auge auf Malik Chow zu behalten. Warte mal ab. Mhm.
Lassen wir mal so stehen. Auf jeden Fall ohne Stammplatzgarantie. Einige hier, die werden auch in der Nationalmannschaft spielen. Die sind insgesamt bleibt diese Nationalmannschaft auf jeden Fall ein kleines bisschen hinter den Erwartungen, die man an sie hatte beim Turnier. Und ich denke auch im Moment bei dieser Kaderzusammenstellung. Ähnlich geht es mir bei der Backspin FIFA League. Und deshalb jetzt kurz zum Werbeblock für unseren Partner.
EA Sports, it's in the game.
Daniel, mal kurz zwischendurch gefragt, wie findest du so von der Qualität her den Jingle? Also, ja, oder andersrum, wie ist es für dich, mit dem Original-Jingle in einem Call zu sein?
Nee, ich wusste nicht, dass das Original von ihm kommt, deswegen bin ich ganz überrascht davon.
Ja,
cool. Es gibt eine Menge, die du über mich nicht weißt.
Genau. Wie gesagt, wenn du einmal diese Schalke 4 Minuten Meister-Folge machst, ne, dann möchte ich, dass du die mit Pillar machst.
Alles klar.
Das ist total also meiner kannst du die sehr gerne machen. Ne? Natürlich war das unfassbar schmerzhaft und, aber das gehört genauso zu unserer Vereinsgeschichte wie die Erfolge. Da gehören auch die Misserfolge dazu. Ne? Ist so.
Stichwort unfassbar schmerzhaft. Wir spielen dieses Jahr die Backspin-FIFA-Liga. Spielen wir mittlerweile eigentlich jedes Jahr. Es hat in der Pandemie angefangen mit Online. Dieses Jahr haben wir eine grandiose 14er-Liga hinbekommen, die aber auch eine Herausforderung ist, weil du musst 14 Spieler dazu kriegen, dass sie jede Woche eine Partie spielen. Dann gibt es Leute wie mich, die mal 2 Wochen auf Reisen sind. Künstler sind auf Tour, etc. pp. Trotzdem kriegen wir es gerade ganz gut hin. Es gibt nur so ein paar Auswüchse hinten raus. Aber ich will euch ein kleines Update von dem geben, was da passiert, inklusive meiner Saison. Ich habe euch ja schon hier ein bisschen dabei abgeholt, dass ich gnadenlos also schlimme Spiele verloren habe. Im Moment stehe ich, und ich überlege gerade, ob ich euch das vielleicht mal ganz kurz irgendwo teilen kann, damit ihr es seht, aber stehe ich im Moment in dieser Liga mit bummeligen 23 Punkten aus 20 Spielen, 7 Siege, 11 Niederlagen auf dem 8. Platz, kann eigentlich nur noch nach hinten raus durchgereicht werden. Einstelliger Tabellenplatz ist das Saisonziel, das ich mir ausgerufen habe bei 14 Teilnehmern. Und ja, Pillow, das tut richtig weh. Das tut richtig weh.
Bist du selber schuld, ne? Du weißt, dass du das besser kannst. Du weißt, wo deine Themen liegen, wo die Stellschrauben bei dir sind, an die du ran musst. Das machst du aber halt seit Jahren nicht. Von daher, soll ich dir sagen?
Ja, mach mal.
Kannst du du kannst halt besser. So, Punkt, das weißt du ja selbst.
Ja, ich hab euch die mal geteilt, damit ihr das mal ganz kurz sehen könnt. Das ist nämlich das Bittere. Der gute Luke führt im Moment die Tabelle an. Benny, den du ja auch ganz gut kennst, Pillow.
Benny kann zocken.
Ja, der ist nah mit dran. Yannick hier aus dem Büro, meine rechte redaktionelle Hand, auch mit in der Tabelle oben mit dabei. Und Norbert, der Viva Con Agua Norbert, der es geschafft hat, dass Benny in einem Spiel den Controller mal weggelegt hat, weil er halt so früh auf Taktik gespielt hat, dass er ihm den letzten Nerv geraubt hat, ist ebenfalls, wenn er seine Nachholspiele gewinnt, im heißen Rennen um den Gesamttitel. Das sind die Top 4. Dahinter ist eine kleine Lücke. Der gute Bong, der die letzten Jahre von mir eigentlich immer nur wissen wollte, wie viele er kriegt, steht auch zumindest auf der oberen Tabellenseite. Und sogar der Amateur Gunnar, liebe Grüße, mein Freund, hat mehr Punkte als ich gesammelt. Ihr seht das Desaster, ne? Also könnt ihr irgendwie, könnt ihr folgen, dass das jetzt nichts ist, worauf ich besonders stolz bin, wenn ihr euch diese Gesamttabelle anguckt?
Das Geile ist ja, finde ich, das Interessante ist, dass bereits der Sechste mehr Niederlagen als Sieger hat. Mhm. Und dann wird es ja richtig düster, wenn wir nach unten gehen. Spricht aber auch ja, für das erfolgreiche Abscheiden der ganz oben Platzierten wie Luke und Benny und Yannick. Ja.
Es gibt eine Unbekannte gibt es im Moment noch wirklich. Und das ist Nils von Rocket Beans, der eingestiegen ist, nachdem Etienne angefangen hatte, dann gemerkt hat, ich spiele gar kein One-on-One und hat richtig kassiert, hat dann die weiße Fahne geschwenkt, dann hat Nils Bohmer für ihn übernommen.
Und warte mal. Etienne ist aus dem laufenden Turnier ausgestiegen.
Ja, nach zwei Spielen. Das war am begleitendsten am Anfang. Weil der hat gesagt, hey Nico, ich schaff das nicht. Der hat von irgendjemandem in zwei Spielen so 6-0, 4-0 gekriegt. Er meinte, ich spiele kein One-on-One. Wenn ich das hier mache, dann verliere ich 26 Spiele und habe keinen Bock mehr.
Nein, warte. Der hat ein Turnier angefangen und hat zwei Klatschen gekriegt und hat dann gesagt, ich spiele nicht mehr.
Du formulierst es jetzt negativ. Ich finde es positiv. Er hat mit Nils Bohmer auf einen Ersatz besorgt. Und wenn ihr auf die Tabelle guckt, der hat nach 8 Spielen halt auch erst 2 verloren. Wenn Nils Bohmer auf alle seine Spiele gewinnt, ist er auf einmal Turniersieger. Wir sind also in dieser Liga noch mit allem offen.
Digga, wenn ich damals Megabit für mich gefragt hätte, ob er spielen soll, dann hätte ich auch das Turnier gewonnen. Ne? Also von daher, uiuiui. Etienne, mein Lieber. Ich habe eine sehr hohe Meinung von dir, aber das kannst du besser.
Ja, nee, aber der hatte wirklich ein bisschen Angst davor, glaube ich. Es ist auf jeden Fall ein sehr nervenaufreibendes Turnier. Ich hoffe, ich komme da emotional durch. Und ich werde auch im nächsten Jahr, wenn es dann nicht mehr FIFA heißt, auch dann wieder eine Liga starten und werde auch dann wieder durch dieses Turnier durchgehen. Ich muss dann vorher ins Coaching, Pillow. Da müssen wir wirklich einmal rein, dann, wenn das neue Spiel da ist, dann habe ich mir das schon fest vorgenommen, dann komme ich mal dazu zu dir nach Gelsenkirchen, dann schließen wir uns mal 2 Tage ein. Dann schmeißt du mal deinen Pizzaofen an und machst deine komische Schale da mit diesem Speck, der da immer.
Das machen wir alles sehr, sehr gerne so. Und dafür brauchen wir auch kein FIFA-Zeug. Dann kannst du einfach so vorbeikommen. Das Coaching können wir jetzt live machen. Konzentrier dich. Lass dich nicht ablenken. Spiel nicht doof. Spiel nicht jeden Ball nach vorne. Wir sind nicht in der Kreisliga. Muss nicht jeder Ball nach vorne gepölt werden. Spiel auch mal hinten rum. Lass dir Zeit. Das macht der Norbert nämlich. Ich hab damals in der vorletzten Liga 2 Spiele von ihm gesehen. Da war er auch schon richtig stark unterwegs. Das ist total ekelhaft, was der macht. Ne? Der spielt 14 Mal hinten rum, aber irgendwann ergibt sich dann halt die Locke, die Lücke. Und dann macht er halt die Bude und gewinnt so Spiele 1-0. Weil du dann, wenn er einmal 1-0 führt, lässt er dich halt eine Halbzeit lang den Ball hinterherlaufen. Ne? Das kann er richtig gut. Und da will ich dich auch nicht hin coachen quasi, aber nicht jeden Ball nach vorne, auch mal quer und wenn sein muss, auch mal zurück und konzentrieren. Einfach nur konzentrieren. Ich weiß noch, wie du gegen Christian Panda, der in meiner Welt ein richtig starker Zocker ist, irgendwie zur 50. 4-1 geführt. Also ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich saß hier vorm Livestream und habe mir gedacht, Digga, der haut Panda weg, was los, ja? Und dann habe ich schon an deinem Gesichtsausdruck, habe ich schon gesehen, jetzt Spannung ist weg. Ja. Und dann habe ich auch gesehen, wie deine Augen immer so links über die Kamera gegangen sind. Da ist wohl einer irgendwo bei dir im Studio rumgerannt und hat irgendwas gemacht. Und dann war da 4-4 ging das Spiel aus, ne?
Ja, ja. Aber das ist genau mein Problem. Ich trainiere spiele ich gerade Saisons und ich weiß, du hast nicht eine große Meinung von Saisons, aber das spiele ich halt, weil ich da, wir spielen ja mit echten Teams. Spielen nur 4-Sterne-Teams, keine Aufstellung, darfst nichts ändern. Also wir dürfen nur 4-Sterne-Teams, du musst da rein, du wählst das Team aus und dann nimmst du, was da kommt. Und das mache ich hier halt ganz genauso und übe die ganze Zeit mit diesen Teams. Wenn ich mich da konzentriere, egal auf welchem Level, ich gehe durch die Ligen durch, egal in welcher Liga, ich gewinne. Und dann stelle ich, da gibt's auch mal einen, der stärker und sowas alles, ne? Aber selten, wirklich sehr, sehr selten. Und dann kommen diese Momente, wo ich dann nebenbei noch arbeite und so und ich verliere. Ja. Ab jetzt, Leute, wenn ich an dieser Scheiße teilnehme, nicht reden, ne? Köftespieß und gib ihm. Daniel, hast du irgendeinen Bezug zu FIFA oder quatschen wir dir hier gerade eine richtige Kartoffel ans Ohr?
Nö, ich komm mit auf jeden Fall. Ja? Ich zock das selbst immer mal mit meinen Freunden und genau.
Würdest du sagen, du bist ein guter Zocker?
Ultimate Team auch?
Wie bitte?
Zwei Fragen. Würdest du sagen, du bist ein guter Zocker?
Ich habe vor Jahren mal ein FIFA-Turnier gespielt, da erzähle ich immer gerne von. Mit Fußballern hier aus dem Kreis. Da waren 40 Leute und ich habe St. Pauli zugelost bekommen. Bin Fünfter geworden am Ende. Weil ich eine gute Taktik hatte, glaube ich. Ja. Das ist jetzt aber auch schon über 10 Jahre her. Und seitdem spiele ich immer nur mit meinen 2 Kumpels, die das auch gerne zocken. Und würde schon sagen, in dem Vergleich zwischen uns dreien bin ich schon, ja.
Schöne Grüße
an die beiden. Ganz gut, schöne Grüße, ja.
Und FIFA Ultimate Team?
Nee, Nein, bisher noch nicht. Wir zocken das einfach immer 1 gegen 1. Okay. Und dann geht's los.
Ich muss auch ehrlich gestehen, und das ist vielleicht auch das ganz Schöne bei uns hier, ich bin voll dem klassischen, ich suche mir Teams aus Saisons, ist mein Ding online. Ich merke richtig, ich spiele ja gerade hier den ganzen Tag über immer mal so zwischendurch eine Partie. Ich merke richtig, wie ich am Vormittag auf irgendwelche Schulschwänzer treffe, die keine Ahnung, mitunter auch mal nach 8 Minuten 3-0 von mir kriegen und sofort Spielabbruch, oder der andere kriegt 4-1 und das eine Tor, das er macht, da feiert er den Jubel so exzessiv. Du weißt, ohne dass ich weiß, wer es ist, ich weiß immer genau, wer gegen wen ich das spiele. Das macht aber sehr viel Spaß. Und du bist FIFA Ultimate Team Pillow, und wenn es da wieder mehr zu erzählen gibt oder wie sich das Ganze auch entwickelt, denn wir sind ja in einer Übergangsphase jetzt gerade zu einer neuen Welt, von der wir noch nicht ganz genau wissen, wie die dann aussehen wird, werden wir euch hier auf jeden Fall intensiv darüber informieren. Jetzt zum Ende auch von diesem Podcast wird es wahrscheinlich ein Update von meinen desaströsen Leistungen in diesem Format Backspin FIFA 23 Liga. Trotzdem ein dickes Dankeschön an unseren Partner.
Ach so. Du musst nochmal. EA Sports. It's in the game. Sorry, ich brauche normalerweise nicht so viele Is und As vorher. Da ist ein bisschen, der Hals ist noch ein bisschen lediert von der Erkältung.
Es ist gut. Wir haben noch eine schöne Sache, ne? Neben unseren beiden Vereinen. Und das ist ein Fundstück. Was wollen wir zuerst machen? Wollen wir kurz über die Vereine reden oder wollen wir Fundstück machen?
Ja, Vereine. Fundstück immer.
Ja, Fundstück ist immer Abschluss, ja.
Okay, aber dann machen wir es diesmal noch anders.
Du kannst übrigens aufhören, den Bildschirm zu teilen jetzt, ne? Danke.
Okay, stimmt, mache ich. So, wir haben Gast. Und ich finde, das ist nur fair, wenn der uns mal kurz einordnet, wie sein Blick auf unsere beiden Vereine ist.
Momentan ist, also ich fand bei Werder hat sich das so ein bisschen beruhigt. Anfang der Saison fand ich die wirklich richtig geil, weil die gut gespielt haben, fand ich. Das konnte man sich schön anschauen. Mag's auch ganz gerne. Also Füllkrug und Duxch, für die habe ich die mag ich sehr gerne, die beiden. Jetzt hat sich das ja ein bisschen gelegt, aber ich würde mal sagen, ohne jetzt die Deichstube zitieren zu wollen in dem Zusammenhang, aber ich glaube, das ist durch für diese Saison bei Werder. Den Tipp
werde das niemals öffentlich sagen.
Den Tipp werde ich gehen. Naja, und momentan ist so Schalke die Mannschaft, die mir am meisten Spaß macht aus der ersten Liga, würde ich so sagen, einfach weil die sich so richtig geil gefangen haben in den letzten 8 Spielen. Ich habe so das Gefühl, die haben sich in der Winterpause, sind sie sich alle klar darüber geworden. Also Spieler, Trainer, Fans, das Umfeld, dass es halt eigentlich nicht für die erste Liga reicht. Und diesen Schulterschluss haben sie alle miteinander geschlossen, sagt man das so? Auf jeden Fall. Hat sich dadurch irgendwie, finde ich zumindest aus meiner Sicht, ich weiß ja nicht, kannst du ja gleich auch nochmal erzählen, Pillow, so ein bisschen was getan, dass sie sich halt so ein bisschen verbrüdert haben jetzt und so eine richtige Einheit geworden sind dadurch. Und ich finde, das sieht man auf dem Platz total. Und ich finde das total geil, wie Schalke da füreinander kämpft und da aktuell punktet und jetzt ja auch seit 8 Spielen ungeschlagen ist.
Ungeschlagen, Pillow, wie geht's dir damit?
Ja, der Schein trügt aber auch so ein bisschen, ne? Also will ich mich jetzt beschweren? Nein, ne? Also wenn wir 8 Wochen zurückdenken, dann sah die Welt auf Schalke noch ganz anders aus, tabellarisch und mit Hinblick auf Klassenerhalt. Und mittlerweile sind wir komplett drin im Abstiegskampf, ne? So, also von abgeschlagen und der sichere Absteiger Nummer 1 sind wir jetzt mittendrin. Und kriegen Hoffenheim und Hertha jetzt binnen der nächsten 3 Spieltage, meine ich, beide noch vor der Flinte. So, ne? Also da kannst du schon noch was machen. 8 Spiele in Folge ungeschlagen, geil. Einzige Mannschaft mit Borussia Dortmund zusammen, wobei sich da bei Dortmund jetzt in 2 Wochen ändern wird, aber wir spielen gegen Leverkusen, bei uns unter Umständen vielleicht auch. Aber Wahrheit ist halt auch, von den 8 ungeschlagenen Spielen haben wir auch nur 2 gewonnen. Ne? Also es gab nur 2x 3 Punkte und die anderen 6 Male halt 1 Punkt. Und um so vielleicht die Kurve auf das gerade vergangene Spiel in Augsburg zu drehen, das haben wir jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen. Ne? Also ich habe schon auch in der Partie gegen Bochum, und dann das Derby ist das Derby, das lasse ich da jetzt mal außen vor in der Betrachtung, da stand uns ein Gegner gegenüber, der uns fußballerisch klar und deutlich überlegen ist, und dass wir da einen Punkt geholt haben, egal wie, ne, ist ein Haken hinter. Und sicherlich musst du auch, wenn du in Augsburg in der 93. Elfmeter kriegst und dann ist das unentschieden machst, dann musst du damit natürlich auch zufrieden sein. Dennoch hatte ich jetzt nach dem Bochum-Spiel, was wir gewonnen haben, schon angemerkt, und das würde ich jetzt gegen Augsburg nochmal erneuern. Ja, kämpferisch ist das immer alles noch allererste Sahne, das haben sie verstanden und auch der Schulterschluss mit den Fans, der war heute übrigens auch der Zeitschrift mit den großen drei Buchstaben Artikel wert, der ist da und das ist das, was uns wahrscheinlich da auch gerade hinträgt, wo wir gerade sind. Aber was jetzt so in den letzten zwei, drei Spielen schon ein bisschen abhandengekommen ist, ist das auch mal früher vorne anlaufen, früher anpressen, mal Bälle gewinnen in der gegnerischen Hälfte, um dann mal versuchen, schnell umzuschalten und Torchancen zu kreieren. Was schon immer ein Thema war, das Umschalten, aber die Ballgewinne haben halt nochmal ein bisschen besser funktioniert. Dann geraten wir im Rückstand und 30 Sekunden später fängt Augsburg sich dann eine rote Karte und du hast noch eine komplette Halbzeit vor dir. Boah, und außer hohe Flanken vorne rein, ne, und die landen auch in der Regel dann nicht da, wo sie sollen, fällt dir da halt auch nicht viel mehr ein, ne. Und ja, ich weiß um unsere spielerischen Mittel, die sind natürlich begrenzt, aber so Leute wie ein Rodri Salazar, Alex Kral, Tom Kraus in der Zentrale, die können halt eigentlich auch mal einen gescheiten Pass nach außen spielen und so, ne. Oder vielleicht sich auch mal durch die Mitte durchkombinieren. Ich glaube, das geht schon. Und genau dann, wenn sie das nach 30 Minuten Flanken probieren zum ersten Mal machen, entsteht dann Elfmeter. So, weil sie sich da eigentlich fast einmal am 16er durchkombinieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, bitte alles nicht falsch verstehen, ist keine Beschwerde gegen das, was wir da gerade machen. Das sind die Mittel, die wir haben und mit denen müssen wir weiter in den Kampf ziehen. Und eventuell hat das auch Körner gekostet. Diese 8 Spiele, weil, wie gerade schon mehrfach richtig erwähnt, das kommt dann in erster Linie über Laufen, Kämpfen, Kratzen, Beißen. Und auch wenn wir nur in einem Wettbewerb spielen im Vergleich zu anderen Mannschaften, könnte ich mir schon vorstellen, dass das schlaucht. Deswegen gibt es jetzt gerade auch 3 Tage frei. Und die Akkus müssen wieder voll werden. Aber nach vorne raus würde ich mir, wenn ich mir was wünschen kann, zu den Tugenden, die wir gerade schon aufgezählt haben, auch nochmal 1-2 spielerische Momente mehr pro Spiel, vielleicht 3 oder 4, dann wird um die Erwartungshaltung gesund einzuordnen. Ich erwarte jetzt keinen Hurra-Fußball. Aber gerade offensiv müssen wir da noch mal ein bisschen mehr machen und hier und da mal ein bisschen kreativer werden. Und ich glaube, dass das Spielermaterial das im Vergleich zu den letzten beiden Leistungen halt gegen Bochum und Augsburg schon hergibt. So. Und dann werden wir sehen, wofür es am Ende reicht. Was immer noch mir Sorgen bereitet, sind halt die letzten 3 Spieltage. Ne? In Reihenfolge Bayern, Frankfurt, Leipzig, so. Das macht mir durchaus Sorgen, da plane ich jetzt nicht mit 6 Punkte oder so. Von daher, ja, kommt jetzt Leverkusen, dann gibt's Hoffenheim, dann gibt's Hertha. Ich glaube, dann wissen wir viel, viel mehr, als wir heute noch wissen, ne, mit zum Thema Klassenerhalt.
Deswegen gab's
Plus, wenn wir 16. werden sollten, weil, und ich glaube, das ist so das, was wir vielleicht anpeilen sollten, 15. weiß nicht, stelle ich mir nach wie vor schwierig vor, aber wenn wir 16. werden und in Relegation kommen, lehne ich mich so weit aus dem Fenster, kann kommen, wer da will, ob das Hamburg ist, ob der Pauli, sie kriegen alle einen vom Tabernakel. Dann bleiben wir drin.
Wort zum Sonntag. Daniel, hast du etwas hinzuzufügen?
Nein, nicht so weit. Ich kann das verstehen, dass es spielerisch nicht so toll ist, aber ich glaube, bei den Mitteln und vor allem mit dem Momentum sehe ich das Schalke ganz gut, oder für die Mittel und mit dem Momentum sehe ich das Schalke eigentlich ganz gut gerüstet, wenn ich mir so die Abstiegsregion anschaue.
Hast du irgendwie erwartet, dass Terodde ein Bundesliga-Stürmer wird?
Ich nicht so sehr. Also zweite Bundesliga-Stürmer ja auf jeden Fall. Aber
das ist ja die Legende.
Ja, aber in der ersten Liga habe ich das jetzt ehrlich gesagt auch nicht erwartet, dass das jetzt besonders gut klappt.
Nein. Weil diese 100-prozentige da aus 5-6 Metern da jetzt auch gegen Augsburg, die hat schon wehgetan, so und null Häme, weil du mir das immer sofort vorwirfst. Aber ich finde, das ist schon
nein.
eklatantes Zeichen dafür, wo es hapert. Die vielen spielerischen Elemente auch vollkommen klar, aber da würde ich auch die Mannschaft ein bisschen verteidigen, wenn du guckst, wo sie herkommen und jetzt wirklich 8 Spiele nicht verloren und vor allen Dingen die Verteidigung, also da hinten, das steht ja, du kriegst keine Klatschen mehr, sondern du hältst und Borussia Dortmund hat dir 2 gegeben und das ist das höchste der Gefühle seit in diesem Jahr 2023. Das ist alles schon sehr, sehr stark. Die Mannschaft oder der Verein hatte ja ausgerufen, 15 Punkte, 7 Spiele, haben wir heute über Bundesliga auch ein bisschen länger drüber gesprochen, insofern kann ich das auch empfehlen, da mal reinzuhören. Dieses Restprogramm ist schon bitter, ne? Und die nächsten beiden, also diese nächsten 3 Spiele sind, glaube ich, maßgeblich dafür hinzugucken, wo die Reise hingehen wird. Ich gehe davon aus, dass man sich überall gegenseitig Punkte klauen wird, denn ich habe auch fest das Gefühl, dass von da unten, also Stuttgart hat definitiv keinen Bock, irgendwie früh den Klassenerhalt zu sichern. Herr der BSC wird definitiv nochmal einen Trainer rausschmeißen und dann muss man mal gucken, wo sie dann stehen, da bin ich mir auch ehrlich ehrlicherweise ziemlich sicher. Hoffenheim fängt jetzt gerade an, mit einem viel zu guten Kader für den Keller auch sich ums Kämpfen zu kümmern. Und VfL Bochum hat jetzt 4 Punkte Vorsprung, von denen sie nicht wissen, warum sie 4 Punkte Vorsprung haben.
Ja, das weiß keiner, warum die auf einmal gegen Leipzig gewinnen. Ne? Das, so, und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Faktor am langen Ende nach hinten raus. Ne? Also machen Sie sich's vor, Hertha und Hoffenheim muss 6 Punkte holen. So, ansonsten wird ganz, ganz, ganz schwierig. Wenn du die 6 Punkte gegen die holst, dann hat auch der Rest ganz viel damit zu tun, wo die anderen halt Punkte holen und wo nicht. Ne?
Und weißt du, was da was da aber der entscheidende Unterschied ist, auch zu anderen Mannschaften, und das ist zum Beispiel der 1. FC Köln, der jetzt so langsam reinrutscht, und da habe ich mich auch mit meinen Kölner Jungs ein bisschen länger drüber unterhalten, Marek und Jan waren schon hier, mit Marek schreibe ich viel darüber. Der Unterschied war Werder Bremen, und das hast du richtig gesagt, Daniel, heißt Marvin Ducksch und Niklas Füllkrug, die beide zusammen 23 Hütten gemacht haben. Das ist mehr als jede Mannschaft im Keller in dieser Saison an Toren gemacht hat, gefühlt. Das ist der Unterschied. Der drittbeste Torschütze bei Werder Bremen hat 2 Tore.
Wow. Okay.
Das ist einfach. Aber
Da
sind ein paar. Ich habe das jetzt nicht mehr ganz bekommen.
Okay.
Aber da waren so ein paar.
Ganz kurz mal, bei Schalke hat der beste 5 jetzt, ne?
Ja, genau.
Bülter hat schon 3 gemacht in den letzten 4 Spielen oder so.
Der hat in den 4 letzten Spielen in Folge getroffen, aber hat er nicht mehr mittlerweile? Ist er nicht
dann bei 6 oder 7 mit seinem wahrscheinlich dann.
Ja, guck mal nach. Kicker kannst du ja ganz gut nachgucken. Ja. Da stehen die ganzen Statistiken. Kannst du ja vielleicht nebenbei mal ganz kurz gucken, Peter. Diesen einen Unterschied, das ist der einzige Grund, der mir auch jetzt am 25. Spieltag ein kleines bisschen mehr von dieser Ruhe gibt, die es braucht, um eine Saison frühzeitig vielleicht mal abzuhaken. Und da sehne ich mich so ein bisschen nach. Ich sage noch nicht, dass sie es geschafft haben und das ist alles, aber selbst Statistikwerte sagen ja mittlerweile, dass die Wahrscheinlichkeit bei 0, irgendwas besteht, dass sie nochmal in diese Region da runterrutschen, auch aufgrund der gesamten Konstellation gegeneinander und so. Trotzdem bin ich natürlich vorsichtig. Die Tatsache, wie Werder Bremen aber in Gladbach gegen eine überlegene Gladbacher Mannschaft, die auch klar gewinnen muss, bis zur 90. Minute nicht aufhört, wie so ein nerviger French Bulldog, schöne Grüße an meinen Hund, die ganze Zeit weiter daran zu arbeiten. Ja, man macht schon irgendwie ein Tor. Die haben nur 1 vor, dann lass doch 1 machen, dann ist unentschieden, sind wir glücklich. Und genau das machen sie. In einer Situation, wo dann auch beide Stürmer zeigen, dass sie halt cool miteinander sind. Und der eine dem anderen einfach auflegt für die Sache und dann macht der halt 2 Hütten heute. Und das fand ich sehr, sehr geil. Und das ist meine Ruhe bei Werder Bremen gerade. Das heißt aber auch, dass ich für die nächste Saison jetzt schon mal überlegen muss, wer denn der Partner von Marvin Ducksch ist wahrscheinlich.
Ich korrigiere kurz meinen Fehler. Bülter steht aktuell mit 7 Toren da und auf Platz 2 bei Schalke teilen sich dann Drexler und Terodde mit jeweils 3 und Karaman dann geht's halt los mit den Torschützen, die 1 Tor haben.
7 Tore, das ist schon der kleine Unterschied. Das kann auch noch der Unterschiedmaker da unten sein. So, das wird noch sehr, sehr spannend. Du brauchst einen, der knipst. Irgendwie.
Ja. Ich hatte das Gefühl, das hat sich Schalke letztes Jahr ja auch gedacht, bevor es in die zweite Liga ging mit Terodde, weil wenn man so einen Terodde in der zweiten Liga holt, dann weiß man ja, man hat 20 Tore hat man ja sicherlich dadurch eingekauft. Ja.
Ich kann mich noch an die Geschichten erinnern, weil der war nicht vorher beim HSV, vom HSV zu Schalke, ne?
Ja.
Als in Hamburg, das klar war, waren die Gerüchte, oder das, was man sich hier so darüber gesagt hat im Umfeld des Vereins, das, was Schalke da bezahlt hat, das wir sind ja nicht wahnsinnig, war das Zitat. Ergebnis ist, man hat den Aufstieg eingekauft an der richtigen Stelle mit Mr. Zweite Liga. Fand ich sehr, sehr spannend, so im Nachgang. Aber insgesamt, ich hoffe, ich kann ein bisschen entspannter und ruhiger auf die Saison weitergucken. Möchte gerne noch ein paar Punkte haben. Ich hoffe, die kriegen sie an irgendeiner Stelle und dann kann ich mir den Abstiegskampf da in vollem Genuss anschauen. Denn das habe ich auch schon, ich wiederhole mich da ein kleines bisschen, aber ich habe auch jetzt dieses Wochenende sehr viel damit verbracht, immer Live-Tabelle zu machen. Also Pillow, du musst das aus Schmerzgründen. So Noah Platschko, schöne Grüße auch. Der hat mir 7 Minuten Sprachnachrichten am Spiel geschickt und sowas alles. Also ich möchte nicht in diesem Nervenkostüm drin stecken, weil die 5, die da unten stehen und ne, vielleicht holt ihr irgendwie den 1. FC Köln noch mit rein, woran ich nicht ganz glaube. Das wird noch eine richtige, also du wirst am 34. Spieltag in der 70. Minute nicht wissen, wer absteigt. Soweit lehne ich mich aus dem Fenster.
Deswegen bin ich die letzten beiden Maiwochen im Urlaub.
Besser für dich, ne?
Aus Gründen, ja. Handy, allerdings habe ich jetzt mal Kontakt zu unserer blau-weißen Außenstelle in Los Angeles aufgenommen. Demnächst mal mehr zu. Ja, klar.
Krass. Ja, da bin ich gespannt. Was du da zu erzählen hast. Wir beenden.
Pillow ist auch Privatpartnermanager.
Ja, genau. Wir beenden Folge immer, wie schon richtig gesagt, mit einem Fundstück der Woche. Daniel, vielleicht ist es auch eine Geschichte, die du irgendwann erzählen kannst.
Ich mach weiter. Als wir vergangene Woche die 100. Folge aufgenommen haben, hat Pillow wenige Sekunden, nachdem wir hier die Aufnahme stoppen und währenddessen immer so ein bisschen im Tunnel sind, schon in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, habt ihr mitbekommen, was Haaland da gerade mit Leipzig macht? Ja. Der wurde dann ja ausgewechselt von Pep Guardiola nachdem er 5 Tore geschossen hatte. Und dann wurde Pep natürlich auch gefragt danach in der PK, warum hast du denn das gemacht? Und er antwortet so ganz, ja, ich möchte doch sagen, sympathisch mit seinem Akzent. Ja, du, also was soll der Junge machen mit 22, 23, so direkt einen Doppel-Hattrick schießen? Dann ist er doch nicht mehr hungrig für den Rest seiner Karriere. Und außerdem, wenn das Spiel entschieden ist, dann lassen wir noch ein paar andere spielen. Ich weiß noch, damals mit Messi habe ich genauso mich verhalten, als er gegen Leverkusen so gut drauf war. Und sagt das Ganze so schmunzelnd. Das kann man wahrscheinlich auch nur so sagen, wenn man gerade 7-0 gegen Leipzig gewonnen hat.
Ja, ich hatte es auch gesehen, den Clip von der Pressekonferenz, und fand es auch wirklich, wirklich ganz witzig, weil ich mir auch gut vorstellen kann, dass er diesen Rekord geknackt hätte an dem Tag. Ich glaube, das 6-0 ist so in der 57. gefallen, und dann hätte doch noch einiges kommen können in der letzten halben Stunde, bevor er rausgegangen ist.
Ja, Frage an euch. Wärt ihr sauer gewesen? Wärt ihr Haaland?
Ja, ich hätte schon gesagt, was soll das denn jetzt? Also,
Will ich ganz ehrlich sein, wäre ich.
Ja, ich glaube, wenn ich
Haaland und, ne, aber wenn, dann, hätte ich schon.
Also eigentlich würde man auch denken, dass der Spieler, den du zuletzt vom Platz holst. Also wenn, dann kann man sagen, wechsel den 88. aus, dann nochmal doppelt klatschen für ihn, aber.
Ja, ich wäre da auch hungrig gewesen, noch mehr Tore zu schießen an seiner Stelle. Und wie Peter es gesagt hat, so 89. raus, nochmal Standing Ovations, und dann war es das. Aber bis dahin hätte ich versucht, so viele Tore wie möglich zu schießen, auf jeden Fall.
Ja, da bin ich 100% dabei. Zumal ich bei dem vorherigen Rekord mit Messi und Leverkusen war ich im Stadion, das weiß ich noch ganz genau. Da habe ich einen Platz unterm Dach gehabt und konnte Messi dabei zugucken, wie er Leverkusen alleine filetiert hat. Solche Rekorde für die Ewigkeit, das habe ich lange von erzählen können, und das wäre nur für Haaland fair gewesen, weil er ihn jetzt schon gebrochen hätte. Ich gehe aber auch mit Guardiola. Was soll denn da noch kommen, wenn er jetzt mit Mitte 20 schon alle Rekorde bricht, die er brechen kann? Weil Weltmeister wird er mit Norwegen nicht. So viel ist
ich glaube nicht, dass bei wenn wir von Erling Haaland reden, die Gefahr groß ist, dass wenn er irgendwie hier jetzt so einen Rekord knackt oder diese Saison vielleicht sogar schon die Champions League gewinnt, dass der dann nicht mehr hungrig ist. Ne? Der lebt dann nur für Fuß, der kann ja nichts anderes. Ja. Er hat einmal probiert, irgendwie, als er noch bei Dortmund war, im Sommerurlaub in so eine Disco reinzukommen, da hat ihm der Türsteher nicht reingelassen, da hat der eigene Vater getwittert, komm wieder hier, mit so, ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, sondern der, wie heißt der, Alf Haaland oder so, ne, hat so ein Bild gepostet von ihm mit so einem Stapel Holz und so einer Axt in der Hand, gesagt, komm wieder zurück auf dem Dorf, the city life ain't for you. So, der kann nur Holz sagen, Fußball spielen, Digga, also den wirst du nicht unhungrig kriegen, das glaube ich nicht.
Wir bleiben auf jeden Fall weiter hungrig. So viel ist klar. Denn wir werden nächste Woche wieder eine Folge Wichtiges auf dem Platz aufzeichnen. So viel ist auch klar. Und ich werde auf jeden Fall jeden Abend wieder mit einer Folge Fußball-Podcast einschlafen. So viel ist auch klar. Deswegen sieh zu, dass du da noch vernünftige Geschichten rausholst und nicht, dass das irgendwann einschläft. Sonst bist du an meinem Schlafmangel schuld, Daniel.
Ja, sehr, sehr viel Druck jetzt natürlich. Ja. Aber ich gebe mir Mühe, ja.
Und, weißt du, dass Schalke mal aufgelaufen ist mit Löwen auf dem Platz?
Nee, das wusste ich noch nicht bisher.
Musst du mal so googeln, ich stehe immer mit Löwen. Eine Story.
Diese Geschichte kriegst du auf jeden Fall Freihaus geliefert. Du kriegst die Geschichte von Alemannia Aachen bis in die 4. Liga Freihaus geliefert. Du hast jemanden, der bereitwillig über 4-Minuten-Meisterschaften reden möchte. Und rund um den großen SV Werder Bremen fällt mir bestimmt auch noch irgendwas ein. Falls du also Themen brauchst, melde dich.
Perfekt, weiß ich Bescheid, ja.
Danke dir, danke euch.
Sehr gut.
Das war wieder so ein Platz. Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Tschüss. Peace.